Wenn wir in Deutschland einen Bekannten treffen, dann sagen wir Guten Tag bzw. Guten Morgen oder Guten Abend. Das ist die formelle Grußform, die wir hier gebrauchen. Das entspricht etwa dem Spanischen, wenn wir sagen Buenos Dias, Buenas Tardes, Buenas Noches. Oder dem Portugiesischen Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Die Amerikaner grüßen sich normalerweise mit Hi oder Hello, was eigentlich nicht viel aussagt. Wenn es offiziell ist, sagen sie aber auch so etwas wie Good Morning, Good Afternoon, Good Evening. In jedem Fall wünschen wir unserem Gegenüber einen schönen Tag. Was das im Einzelnen bedeutet, bleibt offen. Wir zeigen mit dem Gruß hauptsächlich, dass wir dem anderen freundlich gesonnen sind. Wie grüßte man sich in biblischen Zeiten? Was hat zum Beispiel Jesus gesagt, wenn er Bekannte traf? Der Gruß damals und heute ist Shalom. Und Shalom bedeutet Friede. Jesus hat seine Jünger nach seiner Auferstehung so begrüßt. Friede sei mit euch. Den gleichen Gruß verwenden auch die Apostel. Fast jeder Brief im Neuen Testament wird mit den Worten wie in Römer 1, Vers 7 begonnen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Auch Johannes und Petrus verwenden diesen Gruß zu Anfang ihrer Briefe. Aber nicht nur als Eingangsgruß wird der Friede erwähnt, sondern auch im Brief und gelegentlich als Abschied am Ende eines Briefes. Wie zum Beispiel in Philipper 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Diese Formulierung wird ja auch heute oft am Ende eines Gottesdienstes als Segen auf die Gemeinde gelegt. Gerade dieser Segensgruß hat mich in letzter Zeit immer wieder begleitet. Deshalb habe ich auch über diesen Frieden, der höher ist als alle Vernunft, nachgedacht. Als Paulus noch lebte, gab es sicher manche Umstände, die den Jüngern den Frieden hätten rauben können. Da waren vor allem die äußeren Umstände. Das Unverständnis so vieler Zeitgenossen, was den Glauben an Jesus betraf. Die Anfeindungen und Diskussionen mit Verwandten oder Bekannten über den Messias. Es kam zu Anschuldigungen, zu Streit und Hass. Und schließlich auch zu Verfolgungen. Die ersten Christen lebten in einer feindlichen Umgebung. Zuerst bekämpft von ihren eigenen religiösen Führern, dann später durch die heidnischen Herrscher der damaligen Zeit. Stephanus war als erster seines Glaubens wegen gesteinigt worden. Danach standen Petrus und Paulus oft vor Gericht und wurden bestraft, weil sie das Evangelium Jesu verkündigten. Sie wurden unschuldig gefoltert und eingesperrt und dann hingerichtet. Bald mussten sich alle Jünger Jesu verstecken oder fliehen. Da war kein Friede in der Welt. Terror und Angst umgab die Gläubigen. Das Ganze gipfelte dann in den grausamen Christenverfolgungen unter den römischen Kaisern. Wenn nun der Apostel Paulus in seinen Briefen die Gemeinde mit den Worten »Friede sei mit euch« begrüßte, hatte das schon eine praktische Bedeutung. Wie gerne hätten die Leute in Frieden gelebt. Wie sehr wünschten sie sich ein Ende dieser Unruhen und Angriffe. Aber der Friede, den Jesus gebracht hatte und den Paulus seinen Lesern wünschte, war nicht ein äußerer, sondern ein innerer Friede. Dieser bewirkte auch, dass die Gejagten und Verfolgten nicht daran dachten, sich aufzulehnen, zu protestieren oder zu den Waffen zu greifen und den Frieden mit Gewalt zu erzwingen. Es ging den geistlichen Führern damals in erster Linie darum, dass die Nachfolger Jesu diesen inneren Frieden bewahren konnten, den sie bei ihrer Bekehrung zu Jesus empfangen hatten. Wenn wir die politischen und religiösen Umstände jener Zeit betrachten, wird uns deutlich, wie nötig die Menschen den Frieden brauchten und ihn sich wünschten. Wir haben im Moment in den meisten europäischen und amerikanischen Ländern keinen Krieg. Aber wir kennen Unruhen, Aufstände, Terrorismus und Gewalt in unseren Städten. Viele Menschen leben in Aufregung, Panik, Sorge und Angst. Zwar geht es nicht immer um Christenverfolgung, aber oft genug werden auch die an Jesus Gläubigen mit in die Konflikte hineingezogen. Das sind die äußeren Kämpfe und Gefahren, in denen wir den Frieden brauchen und ihn uns oft herbeisehnen. Aber selbst in friedlichen Zeiten gibt es genug Konflikte und Unruhen im privaten Leben. Da sind Streit und Anschuldigungen in der eigenen Familie, Probleme am Arbeitsplatz oder in der Schule und sogar in der Gemeinde. Da ist der Terminkalender, die Sorgen um das Einkommen, Angst vor Krankheit und dann der uns überall begleitende Druck im Beruf und Verkehr. Nicht einmal in friedlichen Zeiten ist es möglich, einen einzigen Tag ohne Unruhe, Spannungen, Ärger und Stress zu verbringen. Der Friede ist auf allen Fronten bedroht. Und doch ist es so wichtig, dass wir im Frieden mit Gott, mit dem Nächsten und mit uns selber leben können. Wir brauchen nicht lange nachzudenken und zu verstehen, welche Vorteile der Friede für uns hat. Die Ärzte empfehlen uns Entspannung und Wellness, mit anderen Worten Frieden und Ruhe. Das brauchen wir für unsere Gesundheit. Wo dieser Friede in uns und um uns fehlt, da entstehen Krankheiten. Das Herz macht nicht mehr mit, der Kreislauf verursacht Probleme, Schlafstörungen stellen sich ein und die allgemeine Leistungsfähigkeit lässt nach. Deshalb brauchen wir Ferien und Urlaub, damit wir zur Ruhe kommen, wie viele sagen, und wieder zu uns selber finden. Gemeint ist aber, wir müssen Frieden finden. Der Friede ist nicht nur für unsere Gesundheit von Bedeutung, sondern auch für unser Verhältnis zu den Mitmenschen. Wir werden unleidlich, wenn wir im Stress sind und Ärger haben. Manch eine Beleidigung, Anklage, Kritik und Beschimpfung und Streit in der Familie oder Gemeinde wäre vermieden worden, hätten wir selber Ruhe und Frieden in unseren Herzen. Der Friede, den wir haben oder nicht haben, wirkt sich unweigerlich auf unsere Umgebung und die Mitmenschen aus. Natürlich werden auch unsere Pläne, Entscheidungen und Taten von dem vorhandenen oder nicht vorhandenen Frieden beeinflusst. In Hektik, Panik oder Aufregung werden wir manche Dinge denken, sagen und tun, die uns in einer friedlichen Atmosphäre gar nicht in den Sinn gekommen wären. Wo aber Friede herrscht, da ist auch Nüchternheit, Vernunft und Ruhe bei allen Entscheidungen und Aktionen. Auch unser Verhältnis zu Gott ist vom Frieden gekennzeichnet und beeinflusst. Der Friede mit Gott ist ja die Grundlage für all unseren inneren Frieden. Wir waren von Natur aus Feinde Gottes und lebten in gewisser Weise im Streit mit unserem Schöpfer. Das hat viel Unruhe, Konflikte, Argumente und Angst in unser Leben gebracht. Gott bot uns aber Versöhnung und Frieden an. Als wir das Angebot Gottes annahmen, schenkte er uns seinen Frieden ins Herz. So haben wir nun Frieden mit Gott und Frieden von Gott. Das macht, dass wir uns in Gottes Gegenwart geborgen und zufrieden fühlen. Allerdings wird dieser Friede mit Gott auch immer wieder angefochten. Manche Krisen in unserem Leben führen dazu, dass wir unzufrieden mit Gott sind. Das raubt uns dann den Frieden mit Gott und macht uns unglücklich. Daraus ergibt sich, dass auch unser geistliches Leben und Wachstum von dem vorhandenen oder fehlenden Frieden beeinflusst wird. Sind wir mit Gott im Reinen? Fühlen wir uns in seiner Gegenwart wohl und geborgen? Ist das eine gute Voraussetzung für Wachstum im Glauben? Wir werden die Krisen besser meistern können, die Bibel besser verstehen, neue Erkenntnisse bekommen, weiser und reifer entscheiden und handeln. Wir werden Gott gefallen wollen und ihm gerne dienen, weil wir mit ihm im Frieden leben und im Innersten mit ihm übereinstimmen. Ja, ich glaube, dass dieser Frieden mit Gott für unser geistliches Wachstum wichtiger ist als Gesetze, Verordnungen, Regeln, Forderungen oder Strafen. Der Friede Gottes bewirkt, dass wir mit uns, mit unseren Mitmenschen, den Umständen und mit Gott selbst in Harmonie auskommen können. Dieser Friede ist auch wichtig für unser Wachstum im Glauben, für unsere Heiligung und geistliche Reife. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 23, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt und tadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Hier heißt es, unser Gott ist ein Gott des Friedens. Er hat uns Frieden geschenkt, auch als eine Gabe des Geistes, und er hat uns zum Frieden berufen. Wie es in Kolosser 3, Vers 15 heißt, und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen. Dieser Friede Gottes, zu dem wir berufen sind, soll uns auch regieren, das heißt unser Denken und Handeln, unsere Gefühle und Beziehungen bestimmen. Die Fragen, die sich uns bei alledem stellen, sind, wie können wir diesen Frieden bekommen und bewahren, oder was können wir tun, um ihn nicht zu verlieren? Als erstes müssen wir noch einmal betonen, dass es sich hier um den Frieden Gottes handelt. Es ist also kein diplomatischer Frieden, kein erkämpfter oder erkaufter und vor allem kein menschlicher Frieden. Diesen göttlichen Frieden in unseren Herzen können wir nicht erringen, nicht erarbeiten, nicht verdienen. Alle unsere Bemühungen in dieser Richtung bleiben erfolglos. Der persönliche innere Friede kann auch nicht durch körperliche Übungen wie etwa Yoga erlangt werden. Sicher, Yoga, transzendentale Meditation und ähnliche Übungen werden sogar von Ärzten empfohlen. Und bestimmt haben sie auch eine gewisse Wirkung auf die überspannten Nerven vieler gestresster Mitbürger. Aber doch bleiben alle körperlichen Übungen immer an der Oberfläche. Sie können nicht diesen dauernden Frieden vermitteln, der nur aus der Verbindung mit Gott erwächst. Sehr oft wird ja der Friede auch in einer Therapie oder Beratung gesucht. Dabei können sicher manche Unruheherde und Ängste identifiziert und behandelt werden. Im Gespräch mit einer Vertrauensperson liegt immer auch eine heilende und beruhigende Wirkung. Aber auf diesem Wege ist der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, nicht zu finden. Manche Menschen, die von Angst, Unruhe, Spannungen und Konflikten geplagt werden, suchen den Frieden für ihre Seele in Medikamenten. Es ist erstaunlich, was durch sogenannte Psychopharmaka alles erreicht wird und wie viele Menschen darauf angewiesen sind. Solche Medikamente können wirklich die Angst vertreiben, beruhigen, entspannen und Aufregungen ausgleichen. Für einige Patienten sind sie aufgrund ihrer körperlichen Situation einfach eine notwendige Medizin, etwa wie Antibiotika oder Schmerzmittel. Wer es eher mit den natürlichen Heilmitteln hält, greift zu Hopfen, Baldrian oder Johanniskraut. So hilfreich solche Mittel auch sein mögen, sie werden den Frieden Gottes nicht ersetzen. Der göttliche Friede agiert auf einer anderen Ebene in unserer Seele. Ihn sollen wir suchen. Aber er ist unerreichbar für menschliche Bemühungen und Anstrengungen. Es liegt nicht in unserer Macht und Gewalt, diesen göttlichen Frieden zu finden. Und doch ist er so nötig für unsere körperliche und vor allem geistliche Gesundheit. Obwohl Gott uns liebt und uns seinen Frieden anbietet und schenkt, ist dieser Friede doch auch täglich angefochten und unter Beschuss. Ja, es ist ein göttlicher und dauernder Friede, aber er kann verdrängt und überlagert werden, sodass er fast nicht mehr in Erscheinung tritt. Es müssen schon ganz besonders heilige Menschen sein, die dauernd im Bewusstsein des göttlichen Friedens in ihrem Herzen leben können. Der gewöhnliche Nachfolger Jesu wird immer wieder bemerken, dass durch die Umstände des Alltags andere Dinge die Oberhand gewinnen und der Friede weicht. Es sind aber nicht allein die Probleme des Alltags oder die plötzlichen, schockartigen Ereignisse, die uns den Frieden nehmen. Manchmal sind es auch verborgene Sünden, welche Qualen in unserer Seele verursachen. Der Neid kann uns innerlich verzehren, der Ehrgeiz raubt uns alle Ruhe. Der Friede kann erst wieder einkehren, wenn wir die Schuld vor Gott bereinigt haben. Es ist so, wie David im Psalm 32 sagt, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Die Seele ist belastet, der Friede weicht, wo Schuldgefühle auftauchen. Was können wir tun, um den Frieden Gottes zu bewahren? Im apostolischen Segen heißt es in Philipper 4, Vers 7, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ist dieser Segensspruch ein vager Wunsch des Apostels? Ein Zeichen dafür, dass er es gut meint mit seinen Freunden, dass er ihnen etwas Schönes, Ermutigendes sagen will? Sicher, das ist es wohl auch. Die Empfänger seiner Briefe konnten zu jener Zeit jede Art von Trost gebrauchen. Ist der Segensgruß ein göttlicher Zuspruch, ein Versprechen Gottes? Der Friede Gottes bewahre eure Herzen. Auf jeden Fall ist der Friede ein göttliches Anliegen für uns, ein Verlangen Gottes, so wie es auch unser eigenes Verlangen ist. Geschieht etwas dabei, wenn uns jemand so segnet? Das Mindeste, was dabei geschieht, ist, dass wir an Gottes Frieden und an das, was er bewirken kann, erinnert werden. Das wird bestimmt eine Auswirkung auf unser Gemüt, auf unsere Gedanken und Taten haben. Können wir den Frieden Gottes ablehnen? Vielleicht, aber wer würde das tun wollen? Das müssten schon Menschen sein, die das Böse wollen, die Rebellion, Aufruhr und Gewalt für wichtiger halten als den Frieden. Und wie ist das? Können wir den Frieden auch verlieren? Ganz verlieren können wir den Frieden Gottes wohl nicht. Aber es kann schon sein, dass Unruhe, Angst und Stress die Oberhand gewinnen. Damit der Friede Gottes uns regieren und bewahren kann, muss uns Folgendes klar sein. Es ist nicht unser Friede und kein natürlicher Friede, der unsere Herzen in Jesus bewahren soll und kann. Es ist ein Friede aus einer anderen Dimension mit einem überirdischen Ursprung, um den es hier geht. Wohl gibt es verschiedene Arten von Frieden und auch verschiedene Quellen, woher wir ihn bekommen können, zum Beispiel durch Medikamente, Therapien oder Exerzitien. Damit können wir auch zur inneren Ruhe kommen, Stress überwinden und Ängste abbauen. Aber das ist nicht der Friede Gottes. Der Friede muss von Gott auf uns übertragen werden. Das geschieht nicht durch unsere Anstrengung und Bemühung. Wir können ihn nicht durch Gehorsam oder besondere Leistung verdienen. Wir können ihn nicht durch Buße und Gebet finden. Der Friede, den wir aber als Grundlage für alles brauchen, ist der Friede, den Gott uns schenkt, aus Gnade und aus freien Stücken. Der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft. Die Vernunft kann uns helfen, die Ruhe zu bewahren, Ängste aufzudecken, Stress zu neutralisieren. Aber der Friede Gottes ist höher als die Vernunft. Deshalb erscheint er den Menschen auch oft so unvernünftig. Wenn da jemand inmitten der Katastrophe oder im Chaos, im Gefängnis oder im Angesicht des Todes einen tiefen inneren Frieden verspürt, dann ist das unlogisch, irrational und vernünftig nicht zu erklären. Der Friede Gottes kann in der größten Unruhe, Gefahr und Angst unsere Herzen bewahren. Ich finde es immer wieder sehr tröstlich, wenn der Gottesdienst in der Gemeinde mit diesem Segen schließt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Aber mir ist es auch wichtig geworden, dass wir uns im Alltag gegenseitig daran erinnern dürfen, dass Gottes Friede uns bewahren und regieren soll. Shalom. Wir beten. In dir ist Friede, o Gott. Wo du gegenwärtig bist, ist auch dein Friede gegenwärtig. Wir brauchen dich mit allem Segen, den du für uns hast. Und wir danken dir, dass du uns liebst und in unseren Herzen wohnst. Amen.